ARD. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Karin Fuhrmann, hallo.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten.
Deutsche arbeiten schon am längsten in der EU. Es reicht.
Ich denke, dass es bei vielen Indikatoren ist Deutschland eher im Mittelfeld.
Da gibt es verschiedene Befragungen mit verschiedenem Aufbau, mit verschiedener Ausrichtung, mit verschiedener Detailtiefe.
Ich mache mir Sorgen, dass mein Körper das nicht aushält und ich am Ende Schmerzmittel nehmen muss.
Dem ist ja auch wer verarbeitet.
Es macht Spaß zu arbeiten. Es macht Spaß, etwas bewirken zu können.
Ich werde da wirklich wütend, wenn immer wieder wie so ein Mantra wiederholt wird, Frauen müssen mehr erwerbsarbeiten.
Und das ist nur einer der Appelle, denn Fachkräfte fehlen, Ältere gehen vorzeitig in Rente. Im internationalen Vergleich arbeiten die Deutschen übers Jahr gesehen angeblich zu wenig. Also sind wir faul? In der aktuellen politischen Debatte wird dieser Vorwurf laut. 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden abwertend ergänzt und die Forderungen folgen direkt. Mehr arbeiten, länger arbeiten. Sonst könnten wir unseren Wohlstand nicht erhalten. Gleichzeitig baut die Industrie Stellen ab und bietet älteren Mitarbeitenden Abfindungen und Vorruhestandsregelungen an. 35% der Unternehmen in Deutschland planen laut IW-Umfrage einen Stellenabbau. Wie passt das zusammen? Wer soll, wer will, wer kann mehr oder länger arbeiten? Jüngere, ältere? Und ist mangelnde Leistungsbereitschaft wirklich das Problem unserer Wirtschaft? Mehr Work, weniger Life, der Streit über die Arbeitszeit, so haben wir heute getitelt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt hier zu hören und wann immer Sie mögen in der ARD Audiothek und an allen Podcast-Fundstellen. Die Diskussion ist in vollem Gange. Mit welchen Positionen und Aussagen, das fasst Ann-Kathrin Mellmann für uns zusammen.
Um die deutsche Wirtschaft in Schwung zu bringen, will Kanzler Friedrich Merz unter anderem, dass die Deutschen mehr und effizienter arbeiten.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten.
Flexible Arbeitszeiten, wie im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart, sollen Unternehmen entlasten. Es soll keine tägliche Höchstarbeitszeit mehr geben, sondern nur eine wöchentliche. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, warnt aber vor einer Aufweichung der Arbeitszeiten.
Wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Dieses Gesetz, das dem Schutz der Gesundheit dient, sieht eine tägliche Höchstarbeitszeit von 10 Stunden vor. Schnell könnten daraus mehr werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versucht zu beschwichtigen.
Es geht im Kern nicht um die Ausweitung der Wochenarbeitszeit, sondern es geht im Kern um Flexibilität, dass es keine Tageshöchstarbeitszeit mehr gibt, sondern eine wöchentliche Arbeitszeit. Da geht es darum, dass ich Flexibilität habe innerhalb der Woche, wie viele Stunden ich pro Tag arbeiten darf.
Aber auch die Arbeitgeberseite würde flexibler. Der designierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sieht für die meisten Beschäftigten keine höhere Arbeitszeit als 10 Stunden am Tag.
Es geht sicherlich darum, mehr Flexibilität in Branchen zu schaffen, wo es auch notwendig ist, wo es auch Sinn ergibt, wo auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das teilweise auch von uns verlangen. Also ich treffe auch Menschen, die mir sagen, wäre doch toll, 4x10 Stunden zu arbeiten und dann habe ich den Freitag frei. Über solche Dinge kann man sicherlich sprechen, aber wie gesagt, es darf niemals zu Missbrauch führen und wir sind die Kraft, die sich da auch schützend vor die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt.
Von der Forderung, Feiertage abzuschaffen, hält der Sozialdemokrat Klüssendorf nichts. Verschiedene Wirtschaftsvertreter hatten die ins Spiel gebracht. Gewerkschaften sehen darin eine Lohnkürzung durch die Hintertür. Laut einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft IW gehört Deutschland im internationalen Vergleich der durchschnittlichen Jahresarbeitsstundenzahl zu den Schlusslichtern. Nur in Frankreich und Belgien arbeiten die Menschen weniger. Das IW sieht einen Grund in der Teilzeitbeschäftigung, die vor allem Frauen betrifft.
2023 arbeiteten hierzulande rund 30% der Erwerbstätigen in Teilzeit. In Italien waren es rund 18%, in Polen nur 6%. Ein Grund: der steile Steuertarif bei mittleren Einkommen macht mehr Arbeit in vielen Fällen unattraktiv. Zudem arbeiten zu wenige Deutsche bis zum regulären Renteneintrittsalter. Will die Politik, dass in Deutschland wieder mehr gearbeitet wird, sollte sie Fehlanreize wie die Rente mit 63 wieder abschaffen.
Laut IW könnten die Arbeitsstunden in den nächsten Jahren weiter sinken, unter anderem, weil etwa 20 Millionen Babyboomer in Rente gehen.
Nach diesem internationalen Vergleich sind die Deutschen also mit den jährlich geleisteten Arbeitsstunden nahezu Schlusslicht. Diesen OSZE-Vergleich hat das Arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, herausgegeben. Und dort arbeitet Holger Schäfer als Arbeitsmarktexperte. Guten Tag, Herr Schäfer.
Schönen guten Tag.
Kanzler Merz spricht davon, mit den Maßnahmen bezüglich der Arbeitszeit den Wohlstand erhalten zu wollen. Mehr und effizienter müssen die Deutschen arbeiten. Kann man das so pauschal formulieren?
Ja, gemeint ist natürlich nicht jeder Einzelne. Da gibt es natürlich auch welche, die jetzt schon viel arbeiten. Die sollen nicht unbedingt mehr arbeiten müssen. Müssen tut sowieso keiner. Das entscheidet ja jeder selber, wie viel er arbeitet. Aber wir als Gesellschaft, wir müssen tatsächlich schon länger arbeiten, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, weil wir weniger werden. Geburtenstarke Jahrgänge erreichen das Renteneintrittsalter. Das sind Millionen mehr, als neu von unten in den Arbeitsmarkt nachrücken von den Jüngeren. Und diesen Aderlass, den müssen wir irgendwie kompensieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun, und eine längere Arbeitszeit ist eine dieser Möglichkeiten.
In der Studie geht es ja um die geleisteten Arbeitsstunden. Wir haben ja aber den Ruf, produktiver zu sein als andere. Gleicht sich das nicht aus?
Das gleicht sich aus gegenüber manchen Ländern, gegenüber anderen aber auch wiederum nicht. In Deutschland ist das Produktivitätsniveau nicht höher als etwa in den Niederlanden oder der Schweiz, sogar niedriger als das in den Vereinigten Staaten, und obendrein arbeiten diese Länder mehr, sodass sich da eine Wohlstandslücke auftut.
Aber dann fragt man sich natürlich, warum stehen wir denn im Vergleich so da?
Ja, warum wir so wenig arbeiten oder vielmehr unser Arbeitskräftepotenzial so wenig ausschöpfen, darum geht es im Kern, liegt mutmaßlich an den Rahmenbedingungen, die wir haben. In Deutschland ist es einfach nicht sehr attraktiv zu arbeiten, oder es wird attraktiv gemacht, eben nicht zu arbeiten. Wir haben zahllose Leistungen, die das Wegbleiben vom Arbeitsplatz mit staatlichen Prämien belohnen. Wir haben ein hohes Niveau von Steuern und Abgaben, die es unattraktiv machen, länger zu arbeiten. Und wir haben auch eine nicht besonders gut ausgebaute Kinderbetreuung, die eben viele es auch verunmöglicht, länger zu arbeiten.
Das heißt, da spielen Sie auf Arbeitslosengeld und Bürgergeld an?
Nein, ich spiele an auf die Steuer- und Abgabenlast. Jemand arbeitet ja dann länger, wenn es sich für ihn selbst lohnt, wenn er etwas davon hat, wenn er mehr Geld hat und mehr konsumieren kann durch diese längere Arbeit. Und je mehr ihm davon weggenommen wird durch Steuern und Abgaben, desto weniger lohnt es sich für den Einzelnen.
Das heißt, wenn die Abgaben zu hoch sind, wo soll man da ansetzen?
Wir müssen an allen Stellen ansetzen. Also wir haben ein hohes Niveau an Steuerbelastung, wir haben aber auch ein hohes Niveau an Belastung mit Sozialversicherungsbeiträgen. Es wird nicht da ohne gehen, am Ausgabenniveau anzusetzen, weil die Einnahmen wollen wir ja nun gerade mit niedrigeren Beiträgen verringern.
Aber wenn Sie sagen, es fehlt auch Kinderbetreuung, dafür braucht man ja auch Geld in der Steuerkasse, um das finanzieren zu können. Ist das nicht auch eine Richtung, die einfach ja eine zentrale Forderung sein könnte, zu sagen, wir bauen da weiter aus, und zwar hochqualitativ?
Auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt. Zum einen muss das Kinderbetreuung überhaupt vorhanden sein. Auch das ist in der Fläche so nicht da, zumindest nicht, was die Ganztagsbetreuung angeht. Dann haben wir natürlich auch massiv Probleme mit der Qualität, was den zeitlichen Umfang angeht. Insbesondere eben ist es für viele Frauen auch schwierig, Vollzeit zu arbeiten, weil eben nicht eine Vollzeitbeschäftigung von den Kita-Öffnungszeiten abgedeckt wird. Also von daher müssen wir sicherlich viel tun. Aber wofür wir unser Geld letztendlich ausgeben, ist eine Prioritätenfrage. Das muss die Politik entscheiden.
Jetzt ist aber im Moment ja in der Diskussion, die Arbeitszeitregelung zu verändern. Also von einer Wochenarbeitszeit wird gesprochen. Mehr Flexibilität in der Arbeitszeitregelung soll geschaffen werden. Das heißt ja nicht gleich, dass mehr gearbeitet wird. Wie hilft das denn den Unternehmen?
Also es hilft Unternehmen, aber natürlich auch Arbeitnehmern, weil die flexibler sind. Sie haben einfach mehr Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit zu gestalten. Das hilft nicht unbedingt in der Summe, in dem Arbeitsvolumen. Es könnte höchstens sein, dass der ein oder andere seine Arbeitszeit vielleicht verlängern möchte, das aber nicht kann, weil die Regeln zu starr sind und nicht flexibel genug. Denen mag es helfen, ihre Arbeitszeit auszuweiten. Das ist aber sicherlich nicht das Hauptmotiv, sondern das Motiv ist hier mehr Wahlmöglichkeiten durch Flexibilität.
Hinter der Diskussion steht natürlich auch der demografische Wandel, und da kommt die Idee, länger zu arbeiten, wieder einmal auf den Tisch. Dänemark hat gerade die Rente mit 70 beschlossen. Später werden wir auch darüber berichten. Sollte das nach Ihrer Einschätzung nach, Herr Schäfer, auch in Deutschland passieren?
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, die wir haben, um die demografische Schrumpfung zu kompensieren. Wir haben im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Wir können die Fachkräftezuwanderung, die gesteuerte Zuwanderung intensivieren. Wir können die Erwerbsbeteiligung erhöhen und wir können die Arbeitszeit verlängern. Das alles sind Dinge, die Menschen freiwillig entscheiden. Niemand wird jeweils dazu gezwungen, lange zu arbeiten, überhaupt zu arbeiten oder nach Deutschland einzuwandern. Das heißt, wir müssen jeweils immer Rahmenbedingungen schaffen, unter denen es attraktiv wird, nach Deutschland zu kommen als Fachkraft, hier überhaupt erwerbstätig zu werden und wenn man erwerbstätig ist, möglichst lange zu arbeiten.
Wenn ich jetzt aber gleichzeitig gerade wieder dieser Tage in der Zeitung lese, dass Stellen abgebaut werden, ThyssenKrupp 11.000, VW sollen es 35.000 Jobs, die wegfallen. Es gibt Abfindungsangebote, Vorruhestandsregelung, Alterszeitmodelle bei SAP, bei VW, bei Bayer, Bosch, Continental, könnte ich ewig fortsetzen. Dann denke ich immer, wie geht denn das dann, wenn da abgebaut wird? Warum sollen dann auf der anderen Seite Leute länger arbeiten? Funktioniert doch nicht zusammen.
Naja, also zum einen müssen wir natürlich den Saldo betrachten. Also ja, es wird abgebaut. Es gibt aber natürlich auch Branchen, wo Beschäftigung aufgebaut wird. Das kompensiert sich fast. Also die Beschäftigungsentwicklung ist leicht negativ, aber wirklich nur leicht. Derzeit, das liegt an der schwachen Konjunktur. Aber gerade damit sich diese schwache Konjunktur nicht als Dauerzustand etabliert, müssen wir überhaupt erstmal die Möglichkeiten schaffen, dass Wachstum geschieht. Und das geschieht nur, wenn entsprechende Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Wenn Arbeitskräfte nach wie vor knapp bleiben, dann werden wir gar nicht erst das Wachstum generieren können, was uns dann mehr Wohlstand bringt.
Das werden ja Rentner und Rentnerinnen wahrscheinlich nicht alleine stemmen können, diese Lücke zu füllen, zumal in einer Zeit von Digitalisierung und neuen Technologien mit KI. Das heißt, wir müssen auch weiter auf Migration setzen, auf Jüngere und auch auf Weiterqualifikation.
Da bleibt sicherlich noch das eine oder andere zu tun, sicherlich insbesondere bei der Umsetzung der gesetzlichen Rahmen, also zum Beispiel, was die Frage angeht, wie lange braucht man, um ein Visum zu beantragen, wie lange braucht es, um einen ausländischen Abschluss anzuerkennen und so weiter. Wir müssen die Erwerbsbeteiligung erhöhen, das zahlt zum Beispiel ein auf die Frage des Renteneintrittsalters, aber natürlich auch auf die Frage, wie können wir andere Gruppen, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund dazu bewegen, stärker am Arbeitsmarkt teilzunehmen und letztendlich die längere Arbeitszeit, wofür auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Würde auch die Abschaffung eines Feiertags darauf einzahlen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Maßnahme, die dazu beitragen kann, dass wir das Arbeitsvolumen erhöhen oder die demografischen Schrumpfungen ersetzen können. Aber es ist letztlich nicht die Lösung, auf der wir uns ausruhen können, sondern es ist relativ kleiner Beitrag.
Die Tagfrage, Holger Schäfer, auch an Sie am Ende dieses Gesprächs, die werde ich allen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen in dieser Sendung stellen. Brauchen wir mehr Stunden und mehr Jahre in Erwerbsarbeit für alle?
Ja, wir brauchen mehr individuelle Arbeitszeit. Das ist ein wesentliches Instrument, um die Folgen des demografischen Wandels zu bewältigen. Wenn wir das nicht schaffen, dann drohen uns Wohlstandsverluste und dadurch auch zunehmend Verteilungskonflikte.
Sagt Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, arbeitgebernahes Institut ist das. Dankeschön. Mehr Work, weniger Life, der Streit über die Arbeitszeit. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven.
Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24, 7, 8 bis 8. Was geht ab, machst du schlapp, what the fuck? Dich hoch, ja. Das muss heute noch zum Chef, besser jetzt.
Guck dich hoch.
Ach du Schreck, Bonuscheck ist schon weg.
Guck dich hoch.
Fleißig Überstunden, ganz normal.
Guck dich hoch.
Unbezahlt, scheißegal, keine Wahl.
Bück dich hoch.
Klick dich, fax dich, mail dich hoch. Krapsch dich, quetsch dich, schleim dich hoch. Kick dich, box dich, schlaf dich hoch. Bück dich hoch, ja.
Bück dich hoch.
Komm, steiger den Profit.
Bück dich hoch.
Sonst wärst du ausgesiebt.
Bück dich hoch.
Mach dich beim Chef beliebt.
Bück dich hoch.
Auch wenn es dich verbiegt.
Bück dich hoch.
Komm, steiger den Profit.
Bück dich hoch.
Sonst wärst du ausgesiebt.
Bück dich hoch.
Mach dich beim Chef beliebt.
Bück dich hoch.
Bück dich hoch, ja.
Deichkind, bück dich hoch. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Diese Zeile gibt es in diesem Song übrigens auch noch, wie in einem anderen, der in den frühen 80ern mit Geier Sturzflug in aller Ohren war. Jetzt wird also wieder in die Hände gespuckt. Wir, die Deutschen, sollen mehr und effizienter arbeiten. Diese Formulierung von Kanzler Merz steht im Raum und wird jetzt von allen Seiten näher betrachtet. Auch heute bei uns, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Von einer Seite fallen die Reaktionen besonders, sagen wir mal, betroffen aus, oder vielleicht sollte ich doch eher entrüstet sagen. Wer bitte ist wir? Manchen ist es wichtig, gewisse Unterscheidungen schon zu Beginn der Debatte zu machen, besonders einigen Frauen. Antonius Stockinger hat einige Stimmen zusammengetragen.
Frauen arbeiten viel öfter in Teilzeit als Männer. Daraus schließen viele, wenn alle Frauen stattdessen in Vollzeit arbeiten, würde das schon viel helfen. Diese Forderung hat Feministinnen aufgebracht.
Wer Mütter in Teilzeit sieht, vergisst ihre zweite Schicht. Ihr Tag ist bereits voll,
sagen die beiden Influencerinnen Schwesterherz Dulas auf Instagram. Studien zufolge leisten Frauen im Vergleich zu Männern jeden Tag durchschnittlich 79 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit. In einer Woche sind das fast 7 Arbeitsstunden Unterschied. Frauen sind nach dieser Rechnung also schon gut beschäftigt, was in der Debatte einfach übersehen wird. Darüber ärgert sich auch die Bestseller-Autorin und Feministin Theresa Bücker.
Ich halte es für einen Fehler, nur von den Erfordernissen der Arbeitswelt und von Wirtschaftswachstum auszugehen, weil das ja eben nur ein Teil unseres Lebens ist. Und ich werde da wirklich wütend, wenn immer wieder wie so ein Mantra wiederholt wird, Frauen müssen mehr erwerbsarbeiten, um das Rentenproblem zu lösen und um den Fachkräftemangel zu lösen, weil da nie mit thematisiert wird, ja, wer betreut denn eigentlich Kinder? Wer pflegt denn eigentlich die ganzen Angehörigen? Und das wird aber nicht mitgedacht.
Ein Beispiel. Als alleinerziehende Mutter ist es jetzt schon schwierig, die Kinder zu betreuen und gleichzeitig genug Geld zu verdienen, dass es für den Wocheneinkauf und die Miete ausreicht. Die Bloggerin Tessa alias Minnie and Me meint deshalb:
Gebären, stillen, lächeln. Maximal mit Elterngeld, aber dafür ohne Kita-Platz und ohne Rente. Und wenn es in Deutschland mal einen Kita-Platz gibt, dann darf man froh sein, wenn er überhaupt über Mittag reicht.
Wenn Frauen in Vollzeit arbeiten wollen, braucht es einfach mehr Kita-Plätze? Klingt logisch. Aber eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat letztes Jahr ergeben, in Deutschland fehlen jetzt schon über 300.000 Kita-Plätze. Besonders schlecht ist die Lage in Westdeutschland. Die Frauenzeitschrift Brigitte will deshalb nicht nur auf Kita-Plätze setzen.
Mehr Erwerbsarbeit für Frauen funktioniert nur, wenn Männer weniger arbeiten.
Ist das die Wahrheit? In einer Familie können gar nicht beide Eltern Vollzeit arbeiten? Zumindest nicht, wenn sie ihre Kinder überhaupt noch sehen wollen, stellt die Unternehmensberaterin Sirit Böhm auf Instagram fest.
Wenn Wohlstand bedeutet, Work-Life-Balance durch Work zu ersetzen, wem nützt er dann? Die Vollzeitlogik verfehlt das eigentliche Problem. Eltern brauchen Zeit für ihre Kinder.
Wenn beide Eltern 40 Stunden schuften, dann bringen sie ihre Kinder morgens um 8:30 in die Kita, holen sie um 17.30 Uhr ab, kochen ein Abendessen und bringen die Kinder um 8 ins Bett. Selbst wenn das klappt und niemand krank ist, weder Erzieher noch Kind oder Eltern, Fakt ist, Eltern haben dann selbst kaum Zeit für ihre Kinder. Die Autorin Theresa Bücker schlägt deshalb vor:
Deswegen fände ich es so wichtig, auch in dem Kontext die Vollzeitarbeit eben neu zu fassen und nicht zu sagen, man muss auf jeden Fall 40 Stunden oder eine Familie muss dann 80 Stunden arbeiten und dann muss das Geld reichen. Weil das reicht dann eben für Lebensqualität nicht. Also wir müssen zu Löhnen kommen, gerade auch für Alleinerziehende, wo eine 30-Stunden-Stelle ausreicht, um die Familie zu finanzieren und noch ein bisschen Geld übrig zu haben.
Dabei geht's nicht nur um Finanzen. Mehrere Krankenkassen kommen zu dem Schluss, dass Frauen jetzt schon häufiger gestresst sind als Männer. Statt noch mehr zu arbeiten, fordern deshalb viele, dass sie entlastet werden. Mehr Gesamtarbeitszeit erreicht man damit nicht, aber mehr Gleichberechtigung und Gesundheit.
Antonius Stockinger hat Stimmen mit geschlechtersensibler Perspektive zusammengetragen. Die Lebenswelten von Frauen und Männern liegen eben doch in einigen Punkten noch weit auseinander. Henrike von Platen ist Wirtschaftsexpertin, Unternehmensberaterin und Gründerin des Fair Pay Innovation Labs. Hallo, Frau von Platen.
Hallo, wie schön bei Ihnen zu sein.
Wir freuen uns auch. Wie hören Sie denn die Forderung nach mehr Stunden und mehr Jahren in der Erwerbsarbeit, um Deutschlands Wohlstand zu sichern?
Historisch betrachtet ist es immer weniger geworden, deswegen wundert mich das schon, außer es geht einem extrem schlecht, dann ging es zwischendurch auch mal hoch. Also wenn man jetzt mal so auf die ganz alten Statistiken schaut und so. Und ich denke auch, dass bei allem, was auch die anderen bereits erwähnt haben, also da gehe ich wirklich mit Theresa Bücker und den anderen zum Thema, wenn wir mehr Arbeitszeit insgesamt brauchen, wenn das wirklich der Fall wäre, warum dann nicht Frauen etwas mehr, ist ja in Ordnung, muss ja nicht gleich Vollzeit sein, 30 Stunden, aber die Männer dann eben auch entsprechend weniger, damit das familienmäßig und so insgesamt klappt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ohne es berechnet zu haben, irgendein Statistiker wird uns zuhören und kann das ja vielleicht mal übernehmen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir die Frauen hochkriegen auf 30 und die Männer entsprechend runterkriegen, wir in Summe immer noch mehr Erwerbsarbeit haben werden, als wir aktuell haben.
Der Vorwurf klingt ja mit in der aktuellen Debatte, dass wir irgendwie faul sind. In Zahlen im OECD-Vergleich sind wir nun mal eins der Schlusslichter in der Jahresarbeitszeit. Im EU-Vergleich sind wir, dann sind wieder andere Faktoren im Spiel, werden wir später auch nochmal genauer beleuchten. Da sind wir ungefähr im Schnitt. Auf jeden Fall spielt die hohe Teilzeitquote in Deutschland immer eine Rolle als Erklärung. Warum ist die bei uns so besonders hoch?
Gute Frage. Also ich denke, das sind so andere Kulturen, andere Länder, andere Voraussetzungen auch, andere Rahmenbedingungen, also Beispiel Frankreich mit den Kita-Plätzen und dem Bereich, wie man sich kümmert um Kinder. Da hat die Frau ganz andere Möglichkeiten, Arbeit zu gehen, was eben in Deutschland nicht ist. Ich denke, da spielt groß rein, wie wir sozialisiert worden sind in den letzten 50, 80 Jahren und wie sich auch das Bild von der Hausfrau, der Mutter und so weiter entwickelt hat. Das geht jetzt ja wieder in die bessere Richtung, ist auch in Ordnung so. Aber das steckt ja tief in uns drin und ich denke, daher kommt auch die hohe Teilzeitquote, die ich aber jetzt nicht eben als faul umschreiben würde, sondern das hat sich so entwickelt, weil es war ja auch möglich. Es war ja auch, das Gehalt des Mannes hat ja gereicht für die Familie. Das sehen wir ja, wenn wir meistens in Ländern, denen es insgesamt nicht so gut geht, da funktioniert dieser Teil besser, weil eben, wie gesagt, das Haushaltseinkommen nicht reicht. Das heißt, das ist nicht Faulheit, das ist Bequemlichkeit, würde ich sagen, also Luxus gewesen.
Eben, weil heute reicht ja ein Gehalt auch nicht mehr zur Ernährung einer Familie und Kinderbetreuungsprobleme gibt es noch und nöcher. Nicht nur, dass die Plätze fehlen, sondern es mangelt oft auch an Qualität oder das Personal ist nicht da, deswegen wird früher zugemacht, werden ständig diese Beispiele, hört man überall. Das heißt, da ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, da besteht Bedarf, das wurde auch schon erwähnt in der Sendung. Wir haben aber auch Holger Schäfer vorhin vom IW gehört und der gesagt hat, wir brauchen mehr Anreize, damit die Leute mehr arbeiten können. Sie sind ja mit dem Fair Pay Innovation Lab, besonders mit dem Gender Pay Gap beschäftigt, also der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Könnte auch das ein Anreiz sein, wenn die sich schließt, dass Frauen vielleicht mehr Lust haben zu arbeiten, wenn sie dasselbe verdienen wie der Kollege?
Absolut, absolut. Weil was wir ja sehen ist, also tatsächlich unser Ziel ist eben Lohnlücke null. Das sollte das Ziel aller Unternehmen ja letzten Endes sein. Und wenn wir uns anschauen, wie häufig ein Paar, was Kinder bekommt oder in so eine Pflegesituation reingerät, sich überlegen muss zwischen den beiden Personen, welche Person zu Hause bleiben soll, dann hat das häufig bei der Entscheidung etwas damit zu tun, wer mehr verdient. Das heißt, diese freie Entscheidung, wer bleibt zu Hause, hängt mit dem Geld zusammen. Wenn wir den Gender Pay Gap schließen, ist da zumindest eine freiere Entscheidung möglich, weil es gibt ja viele Männer, die gerne auch zu Hause bleiben würden und sich ums Kind kümmern, aber das geht dann eben nicht.
Wenn Sie sagen, wir müssen die schließen, machen wir es vielleicht nochmal konkret mit den Zahlen. Also schließen hieße ja 0% Lohnunterschied. Wir haben aber, selbst wenn man Teilzeit und schlechter bezahlte Berufe und dass da Frauen eben sich häufiger finden, rausrechnet, dann sind wir noch immer bei bis zu 6% Lohnunterschied. Und wenn man das mit berücksichtigt, also andere Ungerechtigkeiten mit anschaut, dann sind wir bei 15-18% Lohnunterschied. Das ist ja eine Wahnsinnslohnlücke. Wie wollen Sie die schließen? Sie wollen ja mit Ihrer Organisation dahin arbeiten.
Ja, das tun wir auch. Das funktioniert Schritt für Schritt, beziehungsweise Unternehmen für Unternehmen. Was wir tun, ist Unternehmen, die wir zertifizieren, also wo wir dann quasi garantieren, dass diese Unternehmen fair bezahlen. Die müssen, um es ganz kurz zu fassen, eine gute Entgeltanalyse abliefern in der man eben sieht, wie groß die Lücken tatsächlich sind. Und in einem 3-Stufen-System der Zertifizierung in der letzten Stufe, dem Fair Pay Leader, würden Sie dann einen angepassten Pay Gap von plus minus 1, also wir sagen, kleine Schwankungstoleranz um die 0 darf ja sein, aber eben eine Schwankungstoleranz, das darf also auch mal unter 0 gehen, ne? Es muss nicht immer nur über 0 bleiben. Und der unangepasste bei plus minus 10%. Die Unternehmen schaffen das, wenn die sich das vornehmen. Das ist gar nicht so extrem schwierig. Also man denkt immer, das sei so schwer, ist es nicht. Es ist auch nicht so teuer. Also man muss es tatsächlich wollen und man muss vor allen Dingen diese Entgeltanalyse auch machen und ernsthaft betreiben. Ein Unternehmen alleine kann das für sich. Alle Unternehmen können das für sich. Was wir damit dann noch nicht gelöst haben, das können die Unternehmen nicht alleine, ist eben das Thema, was Sie auch gerade ansprachen, mit bestimmte Berufe werden schlechter bezahlt als andere oder werden von uns als Gesellschaft weniger gewertschätzt monetär. Also von wegen Pflege verdiene ich weniger als Automechanik oder so. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Aber der Teil, der von der Unternehmensseite kommt, also wo bezahlt wird tatsächlich, der lässt sich für die Unternehmen über Nacht oder mit einem Jahresverlauf auch lösen.
Das klingt sehr gut, aber noch sind wir nicht so weit. Was hat denn dieser Gender Pay Gap und auch die besondere Perspektive von Frauen oder von der Rolle von Frauen auch im Zusammenhang mit Kinderbetreuung und Care-Arbeit, von der wir eben auch gehört haben, mit dieser aktuellen Debatte um Arbeitszeit und Renteneintrittsalter zu tun? Wo denken Sie, müssten diese Gedanken mit einfließen in die Diskussion?
Naja, wenn ich mir das anschaue, Rente von Frauen ist ja, also Altersarmut ist weiblich, dieser Spruch, ne? Da ist ja was dran. Das hat ja auch was damit zu tun, dass sie weniger verdienen. Das hat wieder was damit zu tun, dass es den Gender Pay Gap gibt. Ich habe eine andere Auswahl bei der Jobwahl. Ich habe eine andere Wahl zum Thema Teilzeit oder nicht, weil ich, wenn ich das normale Gehalt verdiene und nicht das reduzierte um 18 oder 20%, dann ist vielleicht 30 Stunden auch in Ordnung. Ne? Also da spielt vieles mit rein. Weswegen das für mich immer so ist, dass ich denke, wenn es immer um diese Themen gibt, oberstes Ziel, schließt die Pay Gaps, bringt nur eine Null hin, weil wenn ich das erreichen will, muss ich diese ganzen anderen Baustellen zwingend anfassen, sonst schaffe ich das nicht. Ne?
Fazit, auch in diesem Gespräch zum Schluss die Tagfrage, kurz Ihre Einschätzung, brauchen wir mehr Stunden, mehr Jahre in Erwerbsarbeit für alle?
Nein. Nein. Ich denke nein. Also tatsächlich, ich habe mir wirklich auch mal eine Statistik angeschaut, so ein bisschen. Und wenn man sich mal von 1800 bis 2025 so anschaut, was Arbeitszeit, wie sich das entwickelt hat, dann gab es durchaus auch mal einen Peak, wo das hochging. Das lag dann im Hoch mal bei 85 Wochenstunden. Und wir sind jetzt eher so bei 35. Das heißt, das hat sich halbiert über die letzten über 100 Jahre. Aber es geht im Grunde tendenziell immer abwärts. Und das ist auch irgendwo richtig. Und wenn man sich anschaut, die Entwicklung mit künstlicher Intelligenz und so weiter, die Jobs werden sich verändern. Die werden deswegen aus meiner Sicht nicht weniger, sondern eher anders. Aber trotzdem gibt es auch viel, was einfacher wird und wo ich vielleicht mit weniger Zeit auch hinkomme. Also tendenziell bleibe ich bei, nein, brauchen wir nicht. Und Frauen mehr, Männer weniger. Und dann ist in Summe auf jeden Fall trotzdem immer noch mehr. Ne? Also das kommt auch noch hinzu.
Henrike von Platen, Wirtschaftsexpertin, Unternehmensberaterin und Gründerin des Fair Pay Innovation Labs. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Mehr Work, weniger Life, der Streit um die Arbeitszeit. Hier ist der Tag.
Ich kann gut mit Menschen, kurzes Meeting, aber gern. Ich richte mich da komplett nach den Wünschen vom Konzern. Ich schlafe im Büro, ich lebe im Betrieb, der Überstunden Übernehmer, ich bin überaus beliebt.
Business. Ich mache Business. Ich bin dein Boss.
Auf der Weihnachtsfeier richte ich ein Tanken und ein bisschen tanzen mit den neuen Praktikanten. Ich glaub, wir haben Papierstau, da sollte man mal nachschauen. Ich geh in den Kopierraum und lass hinter mir die Tür auf. Ich bin teamfähig, ich bin flexibel. Ich melde mich zum Dienst und lecke deine Stiefel.
100 Jahre Vertragslaufzeit.
Sein. Kraftklub mit dem Song Sklave, denen reicht es schon jetzt mit der Arbeitszeit. Dabei soll nach den aktuellen Forderungen nicht nur eine längere Tagesarbeitszeit möglich werden mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, auch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist wieder einmal in der aktuellen Diskussion. Rente mit 70, die Forderung löste vor 10 Jahren noch lautes Gelächter aus. Jetzt ist sie schon Realität. Nein, bitte nicht erschrecken, nicht bei uns und auch nicht jetzt, sondern zumindest beschlossenerweise in Dänemark für das Jahr 2040. Johannes Koch berichtet.
Jans Gürtz steht leicht gebeugt vor einer Wand. In seiner Hand eine Maurerkelle. Gleichmäßig verteilt er damit Mörtel. Hier merkt man seinen Rücken besonders deutlich. Ich mache mir Sorgen, dass mein Körper das nicht aushält und ich am Ende Schmerzmittel nehmen muss und nicht mehr richtig mit meinen Enkelkindern spielen kann. Erzählt der Maurer im dänischen Fernsehen. Skjørt ist 42. Das heißt, für ihn gilt das, was das dänische Parlament am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen hat. Dänen, die ab 1971 geboren sind, sollen bis 70 arbeiten. Für die dänische Arbeitsministerin Ane Helsbo-Jørgensen ein Erfolg.
Ich bin froh, dass wir seit 20 Jahren mit einer großen Mehrheit diese Vereinbarungen über die Renten getroffen haben. Die Dänen wissen, worauf sie sich verlassen können.
Der Schritt in Dänemark kommt nicht überraschend. Seit 2006 steigt das Renteneintrittsalter in dem skandinavischen Land kontinuierlich an. Abhängig von der Lebenserwartung wird alle 5 Jahre nachjustiert. Aktuell gehen die Dänen mit 67 Jahren in Rente. 2030 steigt das Renteneintrittsalter dann auf 68, 2035 auf 69 Jahre und ab 2040 auf 70 Jahre. Das sorgt auch für Kritik, zum Beispiel bei Sozialarbeiterin Sophie Börsen.
Ich wünschte, sie würden damit aufhören und es nicht auf 70 anheben, sondern es bei 67 belassen und eine andere Lösung finden.
Laut einer Studie des dänischen Pensionsfonds PFA arbeitet die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne mit älteren Kollegen zusammen. Einer dieser älteren Mitarbeiter ist Karl-Erik Rasmussen. Er ist 70 Jahre alt und arbeitet noch immer in einem Ingenieursbüro. Es macht Spaß zu arbeiten. Es macht Spaß, etwas bewirken zu können. In meinem Alter ist es auch schön, junge Menschen zu beeinflussen. Hoffentlich auf positive Art und Weise. Doch nicht jeder könne bis 70 arbeiten, heißt es in einer Mitteilung der größten dänischen Gewerkschaft 3F. Für Menschen, die hart körperlich arbeiten, fordert die Gewerkschaft eine frühere Rente. Auch Maurer Jan Skjørt würde dazu zählen. Ich habe einen Kollegen, der jetzt zum Physiotherapeuten und Chiropraktiker geht, weil er sich seinen Rücken komplett ruiniert hat und nicht mehr kann. Und er ist genauso alt wie ich. Jan Skjørt hofft auf Sonderregeln, damit er, trotz des neuen Gesetzes in Dänemark, nicht bis 70 arbeiten muss.
Die Rente mit 70 wird in Dänemark ab 2040 Realität. Bis dahin steigt das Renteneintrittsalter sukzessive an. Johannes Koch berichtete. Harald Neubauer ist Leiter von Jobmanagement Intal. Hallo, Herr Neubauer.
Hallo, Frau Fuhrmann. Grüße Sie.
Was hat denn das vorgesehene Renteneintrittsalter mit dem tatsächlichen Renteneintritt der Menschen zu tun? Gehen nicht viele früher?
Es ist richtig, es gehen natürlich viele früher. Allerdings, wenn wir jetzt den Blick auf die letzten 10 Jahre richten, hat sich das Ganze deutlich verbessert. Wir hatten im Jahr 2013 etwa 50% derer, die 60 bis 64 Jahre alt waren, die nicht mehr gearbeitet haben. Mittlerweile arbeiten 65% in dieser Altersgruppe, das heißt 35% haben in diesem Zeitraum, wo sie 60 bis 64 Jahre alt wurden, ihren Arbeitsplatz tatsächlich verlassen.
Und auch mit Rente arbeiten heute mehr Menschen. Sie beraten diese Menschen im Ruhestand, die weiterhin arbeiten wollen. Was sind das denn für Gründe? Warum kommen die zu Ihnen und sagen, ich will weitermachen?
Die Gründe sind sicherlich vielfach, aber ich denke mal, 4 Gründe stechen heraus. Zum einen die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre. Das gestiegene Bildungsniveau führt dazu, dass Menschen länger bereit und interessiert sind zu arbeiten. Und natürlich finanzielle Gründe. Wir erleben im Grunde, dass der Anstieg der Lebenshaltungskosten überproportional verläuft und die Renten doch ein Stück weit hinterherhinken. Und viele Menschen haben dann den Wunsch, entweder das bisherige Einkommen noch mal so ein Stück weit zu erhalten oder manche müssen sogar arbeiten, weil einfach die Rente zu niedrig ist, um einen vernünftigen Lebensstandard zu halten.
Jetzt haben wir auch gerade in dem Bericht gehört von Menschen, die gerne im Alter noch arbeiten. Auch die kommen zu Ihnen. Wen vermitteln Sie denn da zum Beispiel?
Also wir haben sehr unterschiedliche Menschen, die zu uns kommen. Zum einen sind es Menschen oft, die in der Geschäftsführung gearbeitet haben. Und da bin ich immer sehr überrascht, dass sie nicht den Anspruch haben, auf diesem Niveau weiterzuarbeiten, sondern vielleicht eher interessiert sind, ihren Hobbys nachzugehen. Beispielsweise ein Bauingenieur, der zu mir sagt, Herr Neubauer, ich würde gerne als Schreiner arbeiten. Ich arbeite so gerne mit Holz und habe in meiner Jugend tatsächlich auch mal Schreiner gelernt. Das gibt's, und es gibt natürlich auch Menschen, die aus Büroberufen kommen, aus unterschiedlichen fertigungstechnischen Berufen, die wieder in diesen Beruf einmünden möchten. Und man muss ja auch sagen, die haben ja über Jahrzehnte hinweg Erfahrungen, profundes Fachwissen, das der Wirtschaft verloren gehen würde, wenn sie nicht beschäftigt würden.
Das klingt schon wie ein kleiner Werbespot, Herr Neubauer, wie Sie das gerade formulieren. Aber wie gut funktioniert das denn? Also aus Ihrer heutigen Tätigkeit aus gesehen, aber auch aus Ihrer früheren Erfahrung in der Arbeitsagentur, die Sie mal geleitet haben. Wie offen sind denn die Unternehmen bei der Einstellung von älteren Menschen?
Ja, leider ist es so, dass viele Unternehmer oder Personalleiter nach wie vor Vorbehalte gegen die Beschäftigung älterer Menschen hegen. Vielleicht aus persönlichen Erfahrungen, dass im Unternehmen jemand beschäftigt war, der vielleicht hin und wieder dann auch längere Krankheitszeiten hinter sich hat. Die Menschen, die bei mir derzeit in Beratung sind, sind sehr, sehr fit. Und ich glaube nicht, dass die freiwillig jetzt arbeiten würden, wenn es ihnen nicht gut gehen würde. Also da sehe ich die Gefahr weniger. Aber das ist das eine. Und das andere sind die arbeitsrechtlichen Rahmen. Und da hoffe ich natürlich, dass unsere neue Bundesregierung da auch nochmal drüber nachdenkt, nicht nur Einkommen bis 2000 Euro steuerfrei zu gestalten. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, auch nochmal Anreize für Rentner und Rentnerinnen zu schaffen. Aber es ist so, dass letzten Endes das Teilzeit- und Befristungsgesetz, so heißt es, auch für Rentnerinnen und Rentner gilt. Und da haben wir natürlich Hemmschwellen, wo Unternehmen sagen, ich bin da ein bisschen vorsichtig, jetzt befristete Arbeitsverträge mit Rentnerinnen und Rentner zu schließen.
Daraus höre ich, es ist gar nicht so leicht, die Brücken zu bauen in Unternehmen, selbst mit Leuten, die wirklich richtig wollen. Da sind wir auch bei Ihrer eigenen Geschichte, Harald Neubauer, jetzt Leiter von Jobmanagement Intal, früher Leiter einer Arbeitsagentur. Sie sind selbst in Ruhestand und haben sich dann noch selbstständig gemacht. Warum denn?
Ja, ich denke mal, mir geht es so wie vielen Menschen, die jetzt so in den Ruhestand gehen, die sogenannte Babyboomer-Generation. Also ich kann mir im Moment, obwohl ich 67 Jahre alt bin, nicht vorstellen, dass ich die Füße stillhalte. Ich war die letzten Jahre wirklich mit Vollgas unterwegs, habe viel angeschoben. Und wenn ich jetzt von 120 auf 0% runterfahren würde, ich glaube, das täte mir nicht gut. Und es gibt übrigens Studien, die genau dieses Phänomen belegen, dass Menschen, die sehr aktiv im Arbeitsleben waren und dann auf Null runterfahren, psychisch erhebliche Probleme haben. Und bis es denen wieder wirklich gut geht, so wie denen, die eine Beschäftigung oder vielleicht auch ein Ehrenamt ausüben, braucht es 5 Jahre. Und das ist eine lange Zeit. Und von daher denke ich, die Zeit kann man gut mit Beschäftigung oder Ehrenamt überbrücken.
Und dahin vermitteln Sie mit Jobmanagement Intal. Sie haben sich damit selbstständig gemacht, verlangen aber von denen, die Sie beraten, kein Geld. Wie finanzieren Sie das?
Ich finanziere die Firma ausschließlich darüber, dass mir Unternehmen, wenn das Arbeitsverhältnis zustande kommt, eine kleine Provision überweisen.
Dann interessiert mich natürlich auch noch Ihr Blick auf die aktuelle Debatte und damit zur Tagfrage, zur Frage, die ich heute allen stellen werde. Wie schätzen Sie das ein? Brauchen wir mehr Stunden und mehr Jahre in Erwerbsarbeit für alle?
Also mehr Stunden weiß ich nicht, ob wir die brauchen, weil ich glaube, die Arbeitswelt ist mittlerweile so komplex und anspruchsvoll, dass vielleicht auch entsprechende Freiräume notwendig sind, um sich zu regenerieren, wieder die Akkus aufzuladen. Aber ich glaube, dass wir nicht darum herumkommen, dass wir länger arbeiten. Ich denke, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal diskutiert werden muss, ob tatsächlich mit 67 Jahren Schluss sein kann. Es gibt ja in Japan ein Beispiel, dass Menschen sehr, sehr lange arbeiten. Dort möchte ich jetzt persönlich nicht hin, aber man sieht, dass es möglich ist. Und ich glaube, zumindest wenn ich mal die Menschen mir vor den Augen führe, die bei mir in der Beratung sind, denen sehen sie das Alter nicht an. Die sind fit, die treiben Sport, die machen noch nebenbei Studien, um sich auch geistig fit zu halten. Und ich glaube, wenn es nicht körperlich schwere Arbeiten sind, gibt es immer das Beispiel vom Dachdecker, dann müssten wir Menschen eigentlich in der Lage sein, um ein Stück länger zu arbeiten als 67. Ich persönlich fühle mich zumindest dazu in der Lage.
Sagt Harald Neubauer, Leiter des selbstgegründeten Jobmanagements Intal. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Mehr Work, weniger Life, der Streit über die Arbeitszeit, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. So, jetzt aber mal ran an die Arbeit und zwar mit Spaß.
This ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act the fool. At the car wash, whoa, 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 whoa. Talking about the car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me.
Ja, da wurde noch viel und mit Spaß gearbeitet, so die Legende. Der Song von Rolls-Royce und der Film dazu ist halt aus den 70er Jahren, Car Wash. Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche waren noch Fremdworte und es war ein Film aus den USA. Die stehen auch aktuell in der internationalen Arbeitszeitstudie vor uns. Und wie sieht's mit dem EU-Vergleich aus? Im Europawahlkampf, aber auch in der aktuellen Debatte über die Arbeitszeit der Deutschen und mögliche neue Arbeitszeitregelungen tauchen immer wieder Ländervergleiche auf. Wer arbeitet wie viel? Dabei ist ein Vergleich gar nicht so einfach. Arbeiten die Deutschen mehr und länger als die Bürger der anderen EU-Mitgliedstaaten? Je nachdem, wie man misst, welche Befragungen gemacht, welche Quellenmethoden benutzt werden, kommen internationale und europäische Arbeitszeitvergleiche zu unterschiedlichen Ergebnissen. Fazit bei allen: So schlecht stehen wir bei Vollzeitbeschäftigten im Vergleich gar nicht da, auch in Bezug auf das reale Renteneintrittsalter. Die hohe Teilzeitquote hierzulande drückt allerdings bei manchen Studien den deutschen Schnitt. Trotzdem gibt es den Appell, mehr und länger zu arbeiten, damit die deutsche Wirtschaft aus der Krise kommt. Fragen wir Professor Katharina Hölzle, unter anderem Leiterin des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Hallo Frau Hölzle.
Schönen guten Abend.
Sie sind schon seit einigen Jahren Arbeitsforscherin. Kennen Sie diese aktuelle Forderung nach mehr arbeiten, länger arbeiten schon aus früheren Jahren?
Na, so stark nicht. Also dieses, wir können Deutschland nicht mit der Vier-Tage-Woche retten, das ist sicherlich im Moment sehr stark zugespitzt. Und wir sind seit, könnte man eigentlich sagen, Corona schon in diese Diskussion eingestiegen, dass es die angeblich faulen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Und seitdem wird diese Diskussion, wo wird gearbeitet, wie lange wird gearbeitet, arbeiten wir zu wenig, durchaus geführt und auch heftiger geführt. Und vor allen Dingen wird sie eben so polarisiert.
Aber muss man dann ehrlicherweise nicht auch auf Überstunden gucken, auf Arbeitsverdichtung oder Krankentage?
Ja, unbedingt. Also das ist immer ganz klar unser Plädoyer, zu sagen, lasst uns bitte, Sie haben ja gerade wunderbar die Statistiken gehabt, nicht nur auf diese Statistiken gucken, sondern lasst uns eben beispielsweise auf die Überstunden gucken. Also da hat Statista gerade nochmal die Zahlen gemeldet. Wir haben also im Jahr 2024 in Deutschland 552 Millionen bezahlte und 638 Millionen unbezahlte Überstunden geleistet. Das sind etwas weniger als im letzten Jahr, sind aber immer noch ganz schön viel. Also wenn man das jetzt auf die Beschäftigten runterrechnet, dann sind das 7,2 Überstunden pro Beschäftigter. Also da kann man jetzt sagen, ja, so viel ist das ja nicht. Aber trotzdem, das muss man ja schon irgendwie mit reinrechnen.
Und die Krankentage steigen in den letzten Jahren. Wenn man sich das anschaut und auch die Situation und die Studien, die wir eben gerade nochmal referiert bekommen haben, wie wichtig ist es denn, uns international in Sachen Arbeitszeit oder Produktivität überhaupt zu vergleichen, um den Weg aus der Wirtschaftskrise zu finden?
Na, das ist grundsätzlich schon ziemlich wichtig, weil die Unternehmen natürlich sehr genau gucken, lohnt es sich für sie in Deutschland Arbeitskräfte aufzubauen oder eben abzubauen. Und diese Diskussion, die merken wir schon gerade jetzt seit, sage ich mal, gut 2 Jahren, also wo die Krisen jetzt gerade alle zusammenkommen nach Corona, Wegfall der günstigen Energie, Wegfall der Friedensdividende. Also da sind so viele Faktoren, dass die Unternehmen schon sehr genau schauen, wo werde ich eigentlich in Zukunft arbeiten. Und da ist es so, dass die Arbeit in Deutschland zu teuer ist und sie ist nicht wettbewerbsfähig genug. Also wenn ich das mal noch eine weitere Zahl, ja, also wir haben im EU-Durchschnitt, kostet die Arbeitsstunde hier für deutsche Arbeitgeber 31,80 Euro. Das ist also, oder das ist der EU-Durchschnitt und in Deutschland zahlen sie 30% mehr. So, und das ist für die Unternehmen wirklich ein ganz klarer ökonomischer Faktor, wo sie sagen, da muss die Arbeit hier schon wirklich viel besser sein, damit ich mir das leiste.
Und dann ist der andere ökonomische Faktor der Output und da guckt man natürlich dann auch auf die Produktivität, was kommt dann hinten raus für das, was ich bezahle. Da denke ich immer zuerst an so Menschen am Band in der Automobilindustrie, da kann ich mir vorstellen, wenn die länger arbeiten, kommt hinten mehr raus. Gucken wir mal auf eine andere Branche. Unser Hörer Oliver H. Junger hat uns geschrieben, er ist in der Altenpflege tätig und schreibt, hier gibt es einen hohen Krankenstand. Altenpflegerinnen sterben statistisch früher und steigen auch sehr regelmäßig aus dem Job aus, weil sie es nicht mehr aushalten. In der Altenpflege wäre es dringend nötig, dass die 4-Tage-Woche eingeführt wird. Leider haben wir nicht das Personal dafür. Uns fehlen ja schon die Leute für die 5-Tage-Woche. Er findet also diese Frage nach mehr Arbeit ein bisschen absurd. Also was bringt denn da dann ein internationaler Vergleich oder die Forderung nach mehr Arbeit? Da muss man unterscheiden.
Total. Und gerade jetzt, Sie haben ja das Thema Dienstleistungen angesprochen. Wir bewegen uns in Deutschland oder wir sind schon eine Dienstleistungsgesellschaft und Dienstleistung ist auch von diesen klassischen Produktivitätsfaktoren, Sie haben es gerade erwähnt, dass ein Auto zu fertigen, das ist eine klassische Produktivitätsgröße. Ja, da kommt am Anfang Stahl rein und am Ende kommt ein Auto raus. So, wenn ich aber jetzt in einem pflegenden Beruf bin, was kommt denn da rein und was kommt dann da raus? Im besten Fall sollen glückliche Menschen rauskommen. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl für die Pflegerinnen und Pfleger als eben auch für die Menschen, die sie pflegen und umsorgen. Damit haben wir uns in den vergangenen Jahren aber zu wenig beschäftigt. Wie messen wir Produktivität in einer Dienstleistungsgesellschaft? Und da müssen wir dringend dran.
Sie haben ja auch den ehemaligen Wirtschaftsminister Habeck beraten, sind Technologiebeauftragte der Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg. Sie sind also geübt darin, der Politik Rat zu geben. Was sollte denn die politisch geförderte Richtung sein?
Also den ersten Punkt habe ich ja gerade schon angesprochen. Wir müssen Arbeit wettbewerbsfähig machen und das gilt sowohl für die, sag ich mal, Primär- und Sekundärindustrie, also von der Stahlerzeugung und Verarbeitung über die Automobilindustrie bis hin zur Altenpflege. Also wie können wir durch gezielten Technologieeinsatz Arbeit einfacher machen, Arbeit besser machen? Wie können wir die Kosten der Arbeit senken? Wir müssen dringend die Regulierung vereinfachen und die Bürokratie abbauen. Wie können wir Arbeit individuell gestalten? Das, was Ihr Hörer gesagt hat, das hören wir ganz häufig. Die sind ausgepowert. Sie haben es ja angesprochen, die Krankentage, die psychischen Erkrankungen durch Arbeit, weil wir eine solche Verdichtung haben, die nehmen immer mehr zu. Das heißt, wir brauchen andere lebensphasenorientierte Arbeitsmodelle, flexibles Arbeiten. Wir müssen also auch da, und da können wir noch viel mehr mit digitaler Unterstützung arbeiten, sei es mit KI-Unterstützung oder anderem. Wir müssen stärker mehr in die Aus- und Weiterbildung investieren, um eben auch da entsprechende Fachkräfte zu haben. Also Sie haben ja jetzt nach politischen Handlungsempfehlungen gefragt. Und ein besonderes Steckenpferd von mir ist, dass ich der Politik immer sage, lasst uns einfach mutiger sein. Lasst uns Dinge ausprobieren. Denn die Menschen wollen arbeiten. Die haben grundsätzlich erstmal Spaß an der Arbeit. Wir wissen, dass Menschen Arbeit brauchen. So, das heißt, also, lasst uns gemeinsam drüber nachdenken, wie wir das besser machen können.
Also höre ich schon fast raus, was die Antwort sein könnte auf unsere Tagfrage. Zum Schluss, Fazit ganz kurz. Brauchen wir mehr Stunden und mehr Jahre in Erwerbsarbeit für alle?
Für diejenigen, die daran Spaß haben, ja. Und für diejenigen, die sagen, ich kann nicht mehr, auf keinen Fall.
Sagt Professor Katharina Hölzle, unter anderem Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Mehr arbeiten, länger arbeiten, später in Rente. Das alleine wird die deutsche Wirtschaft also nicht retten. So viel ist klar geworden. Unterschiedliche Positionen haben wir in der letzten Stunde gehört. Auch von unseren Hörern und Hörerinnen haben uns unterschiedliche Positionen per Mail erreicht. Zwei will ich Ihnen kurz noch zitieren. Günther Wiegand zum Beispiel, der schreibt, natürlich müssen wir mehr arbeiten, denn wir leisten uns ja auch unglaublich viel. Mit wir meine ich natürlich unser Gemeinwesen mit all seinen Leistungen, die für viele von uns mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden sind. All das muss finanziert werden und das heißt natürlich auch erarbeitet werden. Wir brauchen mehr Engagement und Willen, unsere Produktivität zu steigern, schreibt Günther Wiegand. Und Manfred Dörbecker hat uns geschrieben, ich bin für flexiblere Arbeitszeitgestaltungen. Eine pauschale Arbeitszeitverlängerung oder tägliche Stundenerhöhung ist nicht wirklich geeignet, die Situation zu verbessern. Ich halte es für viel wichtiger, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Wenn Sie auch mal Ihre Meinung loswerden wollen, dann abonnieren Sie einfach unsere Dialogmail unter hrinforadio.de. Diese Sendung ist zu Ende, die Debatte natürlich um die Arbeitszeit noch lange nicht. Zu finden ist auch diese Ausgabe von Der Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD-Audiothek finden Sie auch unseren heutigen Podcast-Tipp. Quarks Daily fragt, mal 10, mal 6 Stunden tun uns flexible Arbeitszeiten gut? Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.